Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich. Schön, dich zu sehen.
Oh ja, schön, dich zu sehen.
Ja.
Sind wir bereit für eine neue Folge?
Ich war nie bereiter.
So.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Wann passt du diesen Jingle an?
Nämlich
auf mein Jugendidol Julia Klöckner.
Ja. Ja, ich weiß nicht.
Die ist, glaube ich, 2002 in den Bundestag eingezogen.
Okay.
Das ist schon ein bisschen was.
Ja. Und hatte ja aber auch schon verschiedene schöne Berufe vorher.
Ja?
Ja. Wie, ich glaube, Extra 3 früher mal gesagt hat, von der Weinkönigin zur Schweinkönigin. Sie war ja schon mal Landwirtschaftsministerin.
Ja, ja. Ja, aber aus jemand, der in Umkreis der Heide und auch aus dem Bremischen kommt,
ja,
sind ja KönigInnen,
ja,
eine absolut legitime gesellschaftliche Form der höchsten Anerkennung.
Ja, absolut.
Heidekönigin.
Genau, Jenny Elvers.
Grünkohlkönig, Grünkohlkönig. Jenny Elvers, ja. Und Jenny Elvers, genau. Mhm. Stimmt.
Ja, und die war mal Grünkohlkönigin.
Ja, und das, was ist denn, Daniel Günther ist doch gerade auch irgendwas, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht Krawattenträger des Jahres oder Feißenraucher des Jahres. Das wird man ja gerne mal.
Ja, ich glaube, das muss ich mal kurz nachgucken. Ich meine, der ist irgendwas in, ist denn irgendwas in Oldenburg geworden? Aber das müsste dann ja Grünkohl sein.
Aus der ferne Heimat.
Ja, gut, für ihn ist alles ferne Heimat, ne?
Ja.
Was war dieses Kurs?
Eutin, wollte ich nur sagen, ne?
Aus Eutin?
Ja.
Da war ich mal auf Klassenfahrt. Nee, in Malente war die Jugendherberge.
Ja.
Ich hoffe, sie ist da noch, weil dieses Martyrium dürfen doch bitte viele Schüler durchleben. Und dann Großer See und Dieker See oder wie das da alles heißt.
Ja, ja, Ratzeburger See ist dann da ja auch nicht so. Aber Moment mal hier, Malente, ist das nicht 74?
Absolut. Das ist die Sporthochschule Malente.
Nachts über den Zaun?
Ja. Wer hat das denn noch gesagt? Das war so paraphrasiert, beschissenste Vorbereitung und dann werden wir Weltmeister.
Ja, und dann gibt's ja diese legendäre Nacht nach dem verlorenen Spiel 0-1 gegen die DDR in Hamburg, wo die dann angeblich Legendenbildung.
Also Daniel Günther ist Oldenburger Grünkohlkönig, amtierend, seit 11. März 2025.
Ja.
Alles Gute.
Selbstverständlich alles Gute. Ich habe das aber, das ist ein Wahlkönigreich.
Ja.
Okay.
Die leben ja gefährlich gerade.
Ja, ja gut.
Ich mache mal eine Liste, Grünkohlkönig-Liste. Das sind bestimmt, das erstmal heißt es Grünkohl.
Natürlich.
Nee. So, wen haben wir denn da schon?
Sonst ist es ja auch zu nah dran an Söders. Die Grünen.
62 ist ausgefallen wegen Hochwasserkatastrophe. Ich guck mal den ersten, den ich hier finde.
Ja.
Carlo Schmid, Entschuldigung.
Ja.
1966.
Nee, Schmidt. SPD.
Jo.
Ja, ja.
Ein Schlauer.
Ja.
Ich glaube, Carlo hat gegen Kurt den Kürzeren gezogen, oder? Was die.
Grundsätzlich, naja, ja, ja. Das kann man so sagen, wobei die auch leicht zeitversetzt waren.
1974, Dr. Lauritz Lauritzen, wo wir uns letztes Mal über die Namensrechtsreform unterhalten haben, seinerzeit Bundesminister für Verkehr.
Ja. FDP-Mann, wenn ich mich recht erinnere.
Das mag sein, genau wie Gerhard Baum 1981.
Ja, der ist nun sicher FDP.
Dr. Helmut Kohl war 1984 gefolgt von Hans-Dietrich Genscher 85, Oldenburger Grünkohlkönig. Norbert Blüm.
Das wird eine launige Rede gewesen sein.
Denke ich auch. Frau Süßmuth, Herr Gerhard.
Das wird keine launige Rede gewesen sein.
Klaus Kinkel, auch ein guter Sprecher, glaube ich.
Mhm.
Kinkel war, glaube ich, ganz gut. Oder? Kinkel war...
Ja.
Ja, Scharping.
Fischer. Ja, also Kinkel ist bei mir immer in Erinnerung geblieben, die sogenannte Kinkel-Initiative, die dann final zur Auflösung der RAF geführt hat.
Ich erinnere den noch, der hat doch so eine Mackie-artige Frisur, oder? Hat der nicht so hochstehendes Haar gehabt? Naja. sei es drum. Also ab den 1990er Jahren wird es für mich zumindest relatable, wie wir junge Leute sagen. Süßmut 90, Golfkrieg 91, also ist ausgefallen wegen Golfkrieg. Gerhard Schröder, damals noch als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Mhm. Karl-Heinz Funke.
Ja, Arbeitsminister.
Oder, in dem Fall Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Da wären wir wieder bei Julia
Ja, Kinkler. Richtig. Nee, so. Mhm.
Klaus Kinkel, Rudolf Scharping, Joschka Fischer, Klaus Töpfer, Jürgen Rüttgers.
Umweltminister, ja. Rüttgers Ministerpräsident, NRW.
Zu dem Zeitpunkt Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Otto Schilly, RAF-Anwalt.
Das ist eine schöne Verkürzung.
Dann weiß ich nicht, Michaele Schreier, Mitglied der Europäischen Kommission. Keine Ahnung.
Ja, nee.
Dr. Angela Merkel als Bundesvorsitzende der CDU, nur 2001. Dann Sigmar Gabriel, Guido Westerwelle, Manfred Stolpe, Christian Wulff, Günther Verheugen, Ole van Beust, Frank-Walter Steinmeier, Annette Schavan, Karl Theodor, Freiherr zu Gutenberg, Podcaster.
Ja, ja.
Dr. Fipsi Rösler. Günter Oettinger, Peter Altmaier.
Wirklich netter, witziger Mensch.
Herr Rösler. Ja, das glaube ich.
Und dann ja auch für sich eine sehr mutige Entscheidung gefällt, schlichtweg sich in seinen angestammten Beruf zurückzuziehen.
Ist er bei WHO oder?
Der ist praktizierender Mediziner.
Ach, der praktiziert wieder. Okay. Peter Altmaier, dann der Botschafter der Türkei, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte. Dann Stefan Weil, Johanna Wanka. Ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja, absolut.
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Andrea Nahles.
Ja. Das wird auch eine schöne Rede gewesen sein.
Viel mit Pippi Langstrumpf
drin. Ja, da wird viel gesungen.
Und Badgie und so. David McAllister, ein großer Landesvater, den die Niedersachsen zu Unrecht damals wegen irgendwas nicht weiter beschäftigen wollten.
Ja, insgesamt ein bisschen zu kurz gekommen. Ne? Jetzt ein bisschen
traurig, ja.
Europaparlament und alle sagen, ist ein guter.
Ja, das hat ja, glaube ich, da hat er euch zu knapsen gehabt. Das weiß ich noch. Da wurde es dann ja, war es dann Weil, bin mir gerade nicht sicher.
Ja, also mit Sicherheit war es dann, weil, aber ob da einer noch zwischen ist, ja.
Das hat ihn, glaube ich, echt getroffen. Das war auch ganz knapp. Das war auch irgendwie bitter.
Ja.
Gut, dann Robert Habeck.
Was mich daran interessiert ist, das hat hier irgendjemand...
Das geht gleich witzig weiter, ja, aber mach mal.
Das hat hier irgendjemand mal ins Leben gerufen. Das ist hat ja nicht Verfassungsrang. So, also irgendwann gehst du da auch hin, weil alle anderen da auch schon waren. So, aber... Wie etabliert man sowas? Also da, von diesen Preisen gibt es ja ewig viele.
Ja, auch mit ganz unterschiedlichem Rang. Ne? Aber manche haben so Monsterleute da als Würdenträger.
Wo du also wirklich hin musst, augenscheinlich.
Ja.
Das kann mir keiner erzählen, dass Merkel, Verheugen und sonst irgendwas sagen, wann bin ich endlich an der Reihe? Sondern das ist irgendein scheiß Pflichttermin, da musst du hin. Aber das ist auch wieder den tierischen Ernst oder so. Genau. Es gibt da so Orden, die sind irgendwie in einer Liga mit dem Karlspreis, ne? Also,
ja,
so musst du hin.
Also alljährlich wird beim deftig Ollenborger Grönkohl-Eten eine Kohlmajestät gewählt. Oh, das finde ich auch schön, Kohlmajestät.
Ja, gewählt, das finde ich auch gut, egal.
Ja, also eine Grünkohlkönigin oder ein Grünkohlkönig. Die Majestät darf das Ollenborger Kohlvolk für ein Jahr regieren und muss während dieser Zeit der Stadt mindestens einen Besuch abstatten.
Naja.
Ja. Ich schulde noch die letzten. Also wir hatten ja so eine Art, weiß ich nicht, da war irgendwas. Denn die am längsten amtierende Grünkohlkönigin ist Franziska Giffey.
Giffey? Ja, würde ich sagen.
Von 2020 bis 2022.
Na klar, wegen
Corona. Und zwar gab es nämlich keine neue Wahl.
Ja.
Und das heißt, die amtierende Kohlkönigin blieb länger im Amt. Gut.
Muss sie dann zweimal erscheinen?
Ich glaube, die musste in dem Jahr nicht erscheinen, weil das war ja auch so eine Sache. Dann Christian Lindner, dann Boris Pistorius und jetzt Daniel Günther. Tja, hat was mit Essen zu tun und Politiker und Essen ist ja, ist ja nah.
Ja.
Du hast mir was geschickt.
Oh, ja.
Wie machen wir es? Also, du hast es mir geschickt, das ist ein Fund von dir auf der sehr zu empfehlenden Seite mopo.de.
Ja, haben aber auch andere. Auch der Bayerische Rundfunk hatte es augenscheinlich eine DPA-Meldung.
Ja, aber vom Wording her, finde ich, ist die Mopo vorne. Ja.
Und ich muss dazu sagen, die Aufgabenstellung an den sagen wir mal Journalisten, war, mach mal Stenkelfeld.
Absolut, es ist Stenkelfeld im Bayerischen Wald.
Ja.
Und ich sehe gerade, man kann den Artikel auch vorlesen lassen, das machen wir aber nicht, weil so. Also es geht um Trubel in Bayern. Schweinewettgrillen mit Söder und Peter-Protest. Klingt vielversprechend.
Absolut.
Ich lese es jetzt einfach vor. Ich weiß nicht, wie das mit den Rechten an diesem Text ist. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. In Viechtach in Niederbayern brutzeln bei einem Fest viele Schweine über dem Grill. Das gefällt nicht jedem. Markus Söder aber ist begeistert.
Natürlich.
So, und jetzt finde ich, wird es wirklich Stenkel. Also ich habe es im Ohr, ne? Das Schweinewettgrillen in der idyllischen Bayerwald-Kleinstadt Viechtach hat wochenlang Gemüter erhitzt. Nun war es soweit und die Fronten zwischen Fleischessern einerseits und Veganern und Tierschützern andererseits waren klar abgesteckt. Größere Tumulte blieben aber aus. Schade eigentlich.
Ja, ein bisschen.
Und jetzt kommt auch Söder noch hin. Ne? Söder besucht echtes Genussfest rund ums Schwein.
Das von ihm, ne?
Ja, ja.
Echtes Genussfest rund ums Schwein. Ja. Das ist auch...
Der braucht halt keinen PR-Berater. PR-Berater ist halt, der ist gut, der Mann.
Der ist naturgut, ja.
Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war angereist. Auf der Plattform X postete der bekennende Fleischesser unterwegs in Niederbayern beim ersten Viechtacher Schweinefest. Das ist ein echtes Genussfest rund ums Schwein. Die Tierrechtsorganisation PETA sah das anders und hatte eine Protestkundgebung angemeldet. Die Polizei registrierte bis zum frühen Nachmittag keine Zwischenfälle. PETA befestigte eine Hundeattrappe auf einem Grill, um Artendiskriminierung anzuprangern. Artendiskriminierung finde ich auch gut.
Finde ich auch gut. Ich habe den Protest noch nicht ganz verstanden. Die wollen, dass auch Hunde gegrillt werden.
Das müssen wir mal eine Anfrage schicken in dem.
Dann allerdings, obwohl Viechtag ist ja jedes Viech.
Da sagt das Viechtag.
Ich finde, schon allein der Name ist groß.
Und gut finde ich auch, es gibt offenbar eine Vereinigung, die heißt Vegan in Viechtag.
Ja.
Die ist nämlich empört.
Natürlich.
Söder bemühte sich bei X um versöhnliche Töne. Natürlich gilt, niemand ist gezwungen, Fleisch zu essen. Jeder darf essen, was er will. Aber für mich persönlich gilt, ein gegrilltes Stück Schweinefleisch aus bayerischer Herkunft ist einfach unschlagbar.
Absolut. Hat er ja recht.
Dementsprechend zeigte sich Söder in Viechtag mit Bratwurst und Fleischsemmel und plauschte mit Experten am Grill. Ein Absatz ist es noch, weil die Idee ist ja, gut. Und
genau.
Eigentlich hatte Bürgermeister Franz Wittmann lediglich eine Attraktion für Einheimische und Touristen bieten wollen. In Viechtag sei zu wenig los, befand er. Seine Idee eines internationalen Wettgrillens empörte die Gruppe Vegan in Viechtag. Und schon war die Stadt bundesweit in den Schlagzeilen, noch bevor sich die erste Sau am Spieß drehte. Ursprünglich hatten sich 6 Grillteams angemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Wittmann gingen nun 16 Gruppen an den Start.
So. Da ist alles schön dran. Ja. International ist das, weil internationale Griller oder die Schweine schon mehrere Landesgrenzen im Transporter überstanden haben.
Das glaube ich nicht, es sind ja Schweine aus Bayern.
Ah ja, natürlich. Ja,
schauen Sie.
Ja, ja. Liebe Freundinnen und Freunde.
Es ist auch super, dass es ohne Ergebnis daherkommt. Also es gibt keinen Gewinner, es gibt nicht, geht einfach nur darum, große Sauerei.
Die Verlierer stehen fest.
Die Hunde, die nicht mitmachen durften.
Aber ich kann es mir auch so richtig gut vorstellen, wie der Bürgermeister da mit seinen Leuten saß und sagte, was machen wir?
Absolut.
Was machen wir in Viechtag? Hat jemand eine Idee?
Ja.
Und jemand sagt, Schweine grillen.
Ja, das ist wie so ein Agenturmeeting, ne? Ideen, ich brauche Ideen. Gebt mir Ideen, nichts ist verboten. Ja, und dann, ja. Also Viechtag, das ist wirklich links der Autobahn, wenn man von Regensburg nach Deggendorf fährt.
Ja.
Also das Deggendorf kennt man, glaube ich, noch von der Donauflut und so, dass da die ganze Autobahn kreuzt
ab. Ja, aber es ist im Wald, wie der Bayer sagt, ne?
Bayerischer Wald. Ich war da mal im Urlaub, da ist wirklich nichts los.
Nee, das ist so ein bisschen wie Eifel.
Ja,
das ist deswegen landschaftlich okay, aber wenn du da nicht unbedingt was zu tun hast, fährst du nicht hin.
Deswegen wurde da ja gezielt der Nürburgring gebaut.
Ja, 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 ja.
Auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Region und so. Tja. Ja, aber
gerade 40 Jahre Rock am Ring, wollte ich nur gesagt haben.
Stimmt, genau. Ich glaube, die Nazis waren nicht ganz unbeteiligt an dieser Nürburgring-Aufrechterhaltung. Ich glaube, gebaut wurde er vorher, aber dass da irgendwie Rennen hingekommen sind. Naja. Also, das ist wirklich.
Und wir haben es verpasst.
Ja, und dass auch, dass das bundesweit in den Schlagzeilen war, ist an mir jetzt vorbeigegangen.
Ja, aber wir haben ja gehört, es war das erste internationale Wettgrillen. Fürs zweite haben wir noch die Chance. Rechtzeitig Tickets sichern.
Sich die Schweine erstmal erholen. Ja, Daniel Günther. Also nee, Julia Klöckner, da kamen wir ja her. Finde, sie macht eine gute Figur. Darf man das sagen?
Ja, natürlich.
Ist eigentlich die, das finde ich ja ganz toll, ich glaube, Frau Baas ist die Erste, die es geschafft hat, aus diesem Amt wieder in Bedeutung zu kommen, ne?
Ja.
So jetzt in jüngerer Vergangenheit.
Ja, das ist so ein bisschen wie Wehrbeauftragt oder sowas, ne? Mhm. Das ist die Endverwendung eigentlich.
Wie ist die Reihenfolge der Staatsämter?
Ja.
Das sind zwei. Ist die Nummer zwei. Nummer eins?
Der Bundespräsident.
Nummer zwei, Bundestagspräsident. Nummer drei?
Ja, doch, ist der Kanzler, oder nicht? Sondern
Bundesrat.
Verfassungsgerichtspräsident.
Der ist Nummer fünf.
Ah, okay.
Nämlich Bundesrat. Was? Bundesratspräsident.
Ah ja, okay. Das
ist Nummer drei, dann kommt der Kanzler, die Kanzlerin und dann
Das heißt, Frau Rehlinger ist gerade vorne.
Ja.
Okay.
Ja. Lernt man im Studium, wenn man
ja, okay,
mal da ist. Ja, was gibt's sonst so Neues?
Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht.
Oh, wie schön. Und unter anderem Eierlikör. Warum? Du hast mir Eierlikör mitgebracht.
Ja. In einer heimischen Produktionswahn, würde ich sagen.
Ja. Ist was übergeblieben?
Weiß ich nicht. Übergeblieben nur, wenn noch was drin bleibt.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Ich werde das probieren.
Klötenköhn, wie wir sagen, ne?
So, ja, exakt.
So.
Ja.
Kann man trinken. Also ich habe das, ich verbinde das an sich so irgendwie mit so 70er Jahre Ruhrgebiet-Image sonst irgendwie, aber es geht. Man kann das wohl machen.
Ich verbinde das mit so Nachkriegsfrauen,
ja,
die Jahre gekommen mit Kittelschürze.
Ja, genau.
Und möglich
genau.
Noch, so nach dem Motto, oh, den können wir doch noch.
Ja, für mich ist das dann
Frau
auch.
Frau Glör bei Werner, bei Hart.
So,
Frau die? Glör gibt nämlich Herrn Röhrig. Dann mache ich meines Eierlikör.
Ein noch, wenn er muss, aber dann ist Schluss.
Ja. Oh
ja, ja, nee, ich habe das
Schuhe aus, alles frisch gewischt, alles wieder dreckig.
Ein Herz und eine Seele, Ekel Alfred.
Ja, ja. Oder kriege ich die Silvesterbowle von?
Ja, oh, das ist auch eine großartige Folge. Das
ist doch alles so falsch, was da passiert.
Mit dem jungen Dieter Krebs.
Dieter Krebs, ja.
Und irgendwie ist das für mich so auch so Harpe Kerkeling.
Ja, stimmt, der hat auch was mit Eierlikör gemacht.
Ja, ich weiß, komme ich aber jetzt nicht so drauf.
Ja, ja, ja. Ja, ja, Likör gut.
Ja. Hm. So, ich habe, ich möchte meine kleine Rubrik ja etablieren.
Ja. Ach ja.
Kleine Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens.
Da muss ich kurz was zu sagen. Es gibt offenbar ein. Also es gibt diesen Gelockten von den Flippers, der Name ist bestimmt geläufig. Ja. Und es gibt einen jungen, aufstrebenden Schlagerstar, Sprachfindung, Störung, Vincent Weiss oder so ähnlich.
Ja.
Und die singen zusammen irgendwie ein Lied zusammen. Mhm. Irgendwas mit Alkoholverherrlichung, keine Ahnung, irgendwie.
Ja. Und das ist damit auch sehr erfolgreich.
Ja, oh Gott, das ist auch schlimm. Und ich habe jetzt ein Reel angezeigt bekommen oder eine Anzeige bei Instagram, wo gesagt wurde, buch uns auch für deine Firmenveranstaltung oder so.
Okay.
Und die Vorstellung finde ich sensationell. Es ist nicht Vincent Weiss. Vincent Weiss ist, glaube ich, ein seriöser Sänger.
Naja, ja, egal. Natürlich.
Das ist irre. Vincent Groß, so heißt er. Vincent Groß. Ganz unangenehm, finde ich. Und ich bin überlegen.
Der heißt Vincent Groß?
Ja.
Ja, ich weiß.
Yes. Danke. Gut, jetzt du.
Ja. Wie komme ich da denn jetzt wieder rein?
Ich finde das Lied bestimmt gleich noch. Weil das
egal. Ich mache mal einen harten Break.
Der hat schon Best-of draußen. Break mal.
Ja? Buchstabierst du noch wie die Nazis?
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, warum.
Ist das mal ein Einstieg, oder?
Ja.
Ja. Und zwar, als so 1890 die Telefone vor allen Dingen in Berlin dann doch flächendeckend zum Einsatz kamen, war das auch aufgrund der Leitung ganz oft Namen oder Ähnliches schwer zu verstehen. Und um das zu buchstabieren, gibt es eine sogenannte Buchstabiertafel. Ja? Und die Buchstabiertafel geht international, heißt das zum Beispiel NATO-Alphabet. Hm.
Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo.
Also Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Alpha, Bravo. Foxtrot.
Ja, Foxtrot.
Ja, genau. Das ist
ein tolles Lied von Bloodhound Gang.
Absolut, absolut.
Foxtrot, Unicorn, Charlie, Kilo.
Foxtrot, Unicorn, Charlie, Kilo. Genau, ja, ja, genau. So, so, und in Deutschland haben wir eben ein Alphabet. Anton, Bertha, Cäsar,
Erika,
Dora, Emil, Friedrich, Gustav und so weiter und so fort. Und das hat es eben schon 1890 gegeben und war den Berliner Telefonbüchern beigefügt worden. Und 1934 haben die Nazis das umgebaut, weil dort sehr viele jüdisch geprägte Namen waren. David, daraus wurde Dora, Nathan wurde Nordpol und Samuel wurde Siegfried und Zacharias wurde Zeppelin.
Dann buchstabiere ich wie Nazis.
So, und das ist eben bei den allermeisten, weil das so im Kopf drin ist. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir sind Deutsche. Wir brauchen eine Norm.
Ja.
Und deswegen gibt es dazu eine Norm. Und zwar vom Deutschen Institut für Normung, also eine DIN.
Ja.
Ja. Und die geht ganz anders. Die hat nämlich gar nichts mehr damit zu tun.
Okay.
Sondern, wie es wohl international üblich ist, machen wir das jetzt offiziell, und das ist natürlich Quatsch, weil jeder macht das so, wie er will, würde ich mal sagen, nach Städten. Also
Augsburg.
Ja, fast so. Also die sozusagen die DIN Normung für Aachen. Die Buchstabiertafel ist Aachen, Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Goslar, Hamburg und so weiter und so fort.
Ah. Ja, so schön, schön neutral.
Ne?
Ja, aber tatsächlich stimmt.
Macht das ja keiner.
Dora, ja, klar. Ist Dora, nicht David.
Ja.
Zacharias ist es auch sicher nicht.
Nee, Zeppelin würde ich sagen.
Zeppelin, ja. Okay. Ist doch schön, wenn man sich doch was Ungefährliches überlegt.
Ja, wir bleiben beim Thema, bei den drei Kleinen.
Okay.
Das schöne Hasserot. Das ist eine...
Harz.
Im Odenwald, Hassenrot.
Ach so.
Gemeinde Höchst im Odenwald, im Odenwaldkreis.
Dann wird es im Odenwald sein, ja.
Würde ich auch so sehen. Dort haben Unbekannte unter das Ortsschild... und zur Nachahmung empfohlen, also die haben zur Nachahmung empfohlen, ich würde das nicht tun, immer die aktuellen Anzahl der AfD-Wähler gehängt, in gleichem Design.
Ah.
Also es gibt ein schönes Foto von dem Ortseingangsschild Hassenrot und darunter Vorsicht, Doppelpunkt, 30% AfD-Nazi-Wähler.
Okay.
Verstößt
bestimmt gegen irgendwas.
Ja, der Bürgermeister Jens Fröhlich, so ist der Presse zu entnehmen, reagiert darauf gelassen. Wir haben das Schild unbürokratisch entfernt, nachdem wir es entdeckt hatten. Ich stelle mir dabei vor, wie man das bürokratisch entfernt, aber das werden...
Mit Antrag und Durchschrift.
So. Ich find aber, wenn wir im Bereich Protest sind, ist das. Da wird nichts zerstört, da wird nichts... Das ist...
Wird kein Hund auf den Grill gelegt, das... Nee.
Instagrammable, würde ich sagen.
Ja, voll gut. Überhaupt Ortsschilder. Es gibt auch so lustige Videos, wo irgendwie im Kreispokal B, keine Ahnung, irgendwie denn die eine Mannschaft gewinnt und einer rennt mit einem Ortsschild dann auf dem Platz und so. Das sind großartige Sachen, die mit Ortsschildern in Verbindung. Und die fehlen ja auch in manchen Orten regelmäßig.
Ja, irgendjemand, las ich neulich, hat das Ortsschild Tötensinn geklaut und Dieter Bohlen hat gesagt, sie mögen es bitte zurückgeben.
Na dann.
Ne?
Wenn der Pop-Titan das sagt. Der seine, wie vielte Ex-Frau verloren hat? Kürzlichst?
Ja.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass das Ortsschild von, oh Gott, wie heißt denn noch dieses Einkaufs, sozusagen die Mutter aller Outlet-Stores, wo Hugo Nussloch. Boss sitzt.
Nussloch?
Nee. Nee.
Hugo Boss?
Ja. Nürting, irgendwie sowas.
Ach so, okay.
Wir werden das jetzt kurz...
Um das noch, den Urban Legend aufrechtzuerhalten, der mit der Nazi-Uniform, ne?
Genau, wir hatten das.
Ich habe es übrigens gefunden. Es ist ein Lied von Vincent Groß und das heißt, der heißt wirklich so Olaf der Flipper. Mhm. Das heißt Drinking Wine, Feeling Fine.
Oh,
die kann man auf der, der finde ich auch schwierig. So.
Na ja. Ja, 7 Fässer Wein, ach, im Alkoholbereich ist eine Menge.
Ja.
Was wollen wir trinken?
Nur um das noch der Vollständigkeit halber zu sagen, Olaf der Flipper heißt Olaf Heinz Malolepski. Mm. Ist gebürtiger Magdeburger.
Ja.
Entschuldigung, jetzt.
Er hat aber, finde ich, um die Klammer vielleicht zu schließen, er hat das Zeug zum Grünkohlkönig.
Nee.
Nee?
Nee. Zu wenig Macht.
Ja, das stimmt.
Konkrete Macht. Also er hat, glaube ich, viel Macht über viele Leute. Aber.
Also ich habe das jetzt kurz gefunden. Es ist peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Metzingen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so schlimm ist, weil es inzwischen viele Outlets gab. Also, aber Metzingen so um die Jahrtausendwende, das war am Samstag schon ganz schön. Und die haben schlichtweg so unklappbare Ortseingangsschilder gehabt, weil sie dann darüber Wegweiser noch gemacht haben, weil da wirklich ab Samstagmorgen war da.
Ja, das war, gibt's neue Outlet-Center gar nicht mehr so, ne? Ich kenne, bei mir war immer Einflugschneise Bremen-Brinkum, dahin bei Ikea hin, ist ein großes, dann Soltau.
Ja.
Neumünster. Neumünster, das war dann so. Ich
kenne schon ein paar.
Neumünster war damals ein Riesending, als das dahin kam. Ja, das war echt.
Ingolstadt ist so ein Riesenteil und.
Ach, ja. Stimmt, Adidas Outlet da auch, ne?
Ah ja, das sowieso, das ist ja, naja.
In Herzogenaurach.
Herzogenaurach, ja. Ja, ja, genau. Ja, das, ich finde das immer ganz toll, wenn du aktuelle Ware zu aktuellen Preisen kaufen kannst.
Das ist
immer
ganz schön. Ja. Das, übrigens, Herzogenaurach, ne? Lodder, unseren Lodder, ist ja sein Leben lang mit Puma Schuhen durch die Gegend gelaufen. Ja,
natürlich.
Weil
sein Vater da gearbeitet hat
und er auch. Und er hat, glaube ich, beim Wechsel von Gladbach nach Bayern war Bedingung, dass er Puma-Schuhe weitertragen darf. Da geht auch richtig so ein Riss durch den Ort.
Ja, ob das noch so ist, weiß ich nicht. Das ist ja die Großvätergeneration.
Ja, aber ich glaube, dass sowas bleibt.
Ja.
Ich komme jetzt nicht von da, man möge Bezug nehmen, aber
früher bin ich da wirklich gern hin. Also wenn wir waren häufiger in der Ecke und dann sind wir da gerne rausgefahren, weil das wirklich, das waren so alte Hallen und da gab es so viel Serien oder irgendwas, was sie ausprobiert haben. Ich habe da beispielsweise mal großartig Trikot und alles mögliche Trainingssachen von Tibet erworben. Und so wirklich so.
Aber es ist, glaube ich, heute einfach nur ein großer Store.
Und heute ist das Hochglanz,
Produktion, ja.
So eine Arena bei. Da ist auch mal irgendwas, ich glaube, die Vorstellung der Mannschaft zur letzten WM oder EM hat da stattgefunden. So, das ist alles sehr komisch. Adidas ist da schon weiter der Platz. Herr Spuma ist nicht so klein, aber es sind eben jetzt auch alle anderen. Also auch Nike und Reebok und so, die haben da alle ihre Outlets. Und das macht die Sache
natürlich. Doch gehört zwar dir das mittlerweile.
Das kann sein, ja. Aber das macht die Sache irgendwie unoriginell.
Das stimmt. Das fand ich echt noch geil, wenn du da irgendwie was auch aus USA bekommen hast.
Ja, genau, solche Sachen.
Ja. Und die Outlet-Center in den USA waren, ich war jetzt lange nicht da, aber das war ja auch immer der Knaller. Da hast du dann Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger, als man das noch gut fand oder wenn man das immer noch gut findet, gab es das für ein Apple und ein Ei. Weil es da drüben aber auch
genau, nicht insgesamt so exklusiv ist, das sehr viel. Ist.
Ja, genau. Genau. Ist nicht die heiße Marke wie hier.
Na, es gibt insgesamt in den USA sind Klamotten sehr viel günstiger als bei uns. Ich meine, das ist ja, dafür sind bei uns Lebensmittel günstiger. Und das ist ja wie ein bisschen schräg in der.
Ja. Nur noch, um doch noch die gute Nachricht: Olaf der Flipper hat im letzten 2023 sein Debüt im Megapark gegeben. So, weiter geht's.
Dann hast du es zu etwas gebracht. Wir sind immer noch bei der Rubrik Die drei Kleinen. Und jetzt kommt der dritte, der mir über den Weg gelaufen ist und der einfach, das weißt du höchstwahrscheinlich, ich finde es trotzdem ganz schön. Weißt du, was die konvertible Mark ist?
Die konvertible Mark?
Ja. Ist eine offizielle Landeswährung.
Okay. Nö.
Und die heißt genau so. Mhm. Und das ist die Landeswährung von Bosnien-Herzegowina. Und zwar ist das so, dass 1998, es gibt da ja drei ethnisch kontrollierte Teilgebiete und die hatten eben das Problem, dass die bosnische Dinar, die kroatische Kuna und die neue jugoslawische Dinar im Umlauf waren und die konnten sich nicht so recht drauf einigen. Und das hätte ja bedeutet, sich sozusagen zu einem Herrschaftssphäre.
Wenn das geklappt hätte, hätten andere Themen nicht gehabt. Ja.
So. Und deswegen haben die 1998 schlichtweg eine D-Mark-Kopplung gehabt. Das gibt es ja schon mal ein paar Mal. Es gibt ja, weiß ich was, eine Euro-Kopplung oder auch einen Dollar oder so, dass du feste Kurse hast. Und das war eben der Kurs von der damaligen D-Mark 98. Und nun kam aber das, und dazu haben die Scheine rausgegeben.
Okay.
Und die Scheine heißen konvertible Mark und da steht da auch Tatsache auf den Scheinen drauf. Und jetzt kam das kleine Problem.
Euro.
Der Euro. Und was
mal
haben die gemacht?
1,98, wie war es noch?
Genau, 1,95583. Und da haben sie es bis heute belassen.
Echt?
Ja.
Okay.
Die haben also bis heute, haben die eine Euro-Bindung und sie haben ihn einmal ihren Kurs festgelegt auf 1 Euro, nämlich gleich den Kurs, den Ausgabekurs von 2001.
Sauber. Denn das kurze Stück, was ich letztes Jahr durch Bosnien fuhr, habe ich mit Kreditkarte bezahlt in dem einen Supermarkt. Da gab es kein Bargeld für mich. Ah, okay. Und der gilt im ganzen Land?
Ja.
Okay, gut. Nee, wusste ich nicht.
Witzig. Finde ich ganz schön, dass die das einfach mal offiziell gemacht haben. Also nicht festen Kurs und dann sich den Dinar oder sowas besorgt haben, sondern wir nennen das gleich mal Mark. Und das heißt auch, die Untereinheit heißt auch Pfennig.
Ja. Bestimmt lustig.
Ja.
Cool. Nee, wusste ich nicht. Vielen Dank.
Das sind meine drei kleinen gewesen. Was hast du denn noch Schönes?
Ich hätte noch was, wie ich finde, total Tolles für einen Trommelpeder. Aber ich weiß, dass du auch was für einen Trommelpeder
hast. Ja, aber dann bist du doch erstmal dran. Warte mal.
Hey, Trommelpeder, gib mir mal ein A-Moll bitte. Nochmal bitte. Das ist er.
Ja.
Das ist er.
Ja, was ist er denn nun?
Genau. Ein Lied, was... Es geht um ein Lied, was, glaube ich, jeder kennt, jeder im Ohr hat, sobald ich den Titel sage. Und ich finde interessant, erstmal, wie belanglos der Text ist. Und welchen musikalischen Bezug es hat.
Oh ja.
Und es ist von der britischen Band 1971 geschrieben, Deep Purple.
Ja.
Mit Smoke on the Water.
Ja.
Ja, hat man im Ohr.
Ja.
Und der Text ist ja von einer wirklich frappierenden Belanglosigkeit. Sie beschreiben nämlich, wie die Aufnahmesituation war.
Genau.
Und zwar waren sie in Montreux.
Ja.
In der Schweiz, im Genfer See.
Ja.
Und vor ihnen spielte Frank Zappa. Und man weiß es nicht ganz genau, aber irgendjemand hat wohl eine Leuchtrakete abgefeuert und das Ding ist abgebrannt, in dem sie auch aufnehmen sollten.
Das Hotel.
Das Hotel.
Ne?
Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Das Grand Hotel, glaube ich, so hieß das. Und der Text ist halt, da gibt es Smoke over the water, on the water, weil das Hotel brennt halt ab. Und die sind am nächsten Tag dann in irgendwo ein anderes Hotel und haben dann eben aufgenommen. Das Lied allerdings nicht dort. Also das Smoke on the Water ist nicht dort entstanden, sondern der Rest des Albums. Und man hat dieses im Ohr.
Ja, absolut.
Und der Gitarrist, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, da ist er, Ritchie Blackmore, hat mal in einem YouTube-Video, also es ist wahrscheinlich offenes Geheimnis, es steht auch bei Wikipedia so, hat nochmal erklärt, wie er darauf gekommen ist und was die Inspirationsquelle ist. Und zwar ist es, weißt du es?
Nein, also das mit dem Hotelbrand wusste ich.
Ja, es ist eine das Rückwärtsabspielen einer sehr bekannten Tonfolge und unter leichtem Hinzufügen von Tönen. Es ist Beethovens Fünfte, rückwärts.
Ach was.
Mit dem Zufügen einer Note müsste dazugekommen sein. Das ist die Inspiration für Smoke on the Water, eines der bekanntesten, wenn nicht gar das bekannteste.
Oh, das ist ja genial.
Exakt. Und er sagt in dem Video ganz lustig, ja, ich habe es im Prinzip bei Beethoven geklaut, ich schulde dem Typen verdammt viel Geld. Gut, ne?
Ja, das ist groß.
Ja. Ich höre es nicht raus, gebe ich offen zu, dafür bin ich zu wenig musikalisch. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe auch keine technischen Gerätschaften, wo ich das irgendwie andersrum abspielen könnte. Ich habe es auch nicht versucht. Aber diese
rückwärts abspielen ist ja sowieso in der Szene. War das
voll,
ja
so? Ne? Ja, genau. Wie hört sich das eigentlich rückwärts an, wenn ich es da schneller oder langsamer? Mhm. Und ich finde, es ist so hart entfremdet, dass man es wirklich wissen muss, es sei denn, man hat offenbar das Gehör dafür. Ich habe es nicht. Ich fand es aber toll.
Ja, aber
da andersrum zu hören.
Ja, genau, das ist die Inspiration, aber muss man sagen, nee, der schuldet ihm gar nichts, weil die kreative Leistung ist komplett bei ihm.
Klar, die Inspiration, und ich glaube, so funktioniert Musik ja auch, genau. Es liegt immer mit auf dem Tisch und das finde ich nur toll. Beethoven inspiriert Ritchie Blackmore zum wohlbekanntesten Gitarrenriff.
Der ist, glaube ich, lange noch solo unterwegs gewesen.
Er könnte immer noch unterwegs sein, er ist nämlich noch unter uns.
Ja.
Im Jahr des Herrn 45 geboren. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob er noch was macht, aber nach Deep Purple war das ein bisschen weniger erfolgreich, zumindest weniger populär erfolgreich.
Genau.
Ja. Überhaupt Deep Purple, das muss ich jetzt mal sagen, jetzt habe ich Perfect Stranger ist noch ein Lied, was man sich ganz gut anhören kann, aber sonst ist das sehr stark, musste dabei gewesen sein, glaube ich. Also im Nachhören ist es schwierig. Finde ich bei Pink Floyd in weiten Teilen auch. Also es gibt da ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte.
Ja, gut, aber das bei Pink Floyd war ich halt.
Ja, ein bisschen später, ne? Glaube ich, ist das.
Ja, also ja. Ich nahm es dann zumindest auf. Also in mich auf. Und das war bei Deep Purple Tatsache nicht so, ja.
Auch Black Sabbath und so, das ist schon.
Das ist nun eindeutig vor meiner Zeit. Das ist ja nun. Ja, da gibt es eben diese ein, zwei ikonischen, aber dann ist es auch für mich.
Wobei die ja irgendwie noch eine andere Stellung haben in diesem ganzen Heavy Metal.
Ja, weil sie die ersten waren.
Weil sie die ersten waren, genau. Ja. Ja.
Und weil Ozzy halt eine geilere Show geboten hat.
Ach, Maja, die Videos von dem in seiner Hochphase, ne, wo es, alter Schwede. Dass der immer noch lebt, ist erstaunlich. Aber zum Beispiel bei AC/DC kommt man schneller rein.
Ach so.
Das will aber auch nicht so viel von einem.
AC/DC, ich weiß gar nicht mehr. Ja, war das Bon Scott? Ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, wenn nach dem dritten Akkord die Leute nicht wissen, dass es AC/DC ist, haben wir was falsch gemacht.
Ja.
So, und das ist natürlich, das ist so wie CC Top. Das ist, mach mal, und dann sagst du, ach, das Lied, ach nee, das ist, ach ja, das ist.
Die habe ich mal auf Schalke gesehen, AC/DC. Mhm. Ich saß auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne, also auf der anderen kurzen Seite.
Ja.
Ich glaube, ganz hinten oder die Reihe vor der Wand oben. Und da haben die Ohren geklingelt wie sonst was, ne?
Ja.
Das war, da waren die Boxen gut drauf eingestellt, auf dem Bereich dahin, weil das von der Wand ja wieder zurück musste in die Turnhalle, wie man despektierlich sagt. Und das war schon gut. Ich bin froh, dass ich die gesehen habe.
Ja, ich habe die auch mal gesehen. Und ich hatte das Gefühl, was war das? The Razor's Edge? Wieso? Nee, weiß ich nicht, welche Tour. Auf jeden Fall 92.
Okay, ich war bei Back in Black 2008, 2009, irgendwie so.
Okay. Mhm. Back in Black?
Nee, Rock'n'Roll Train. So. Rock'n'Roll Train, Back in Black war früher.
Wollte ich gerade sagen.
Ja.
Das ist
Rock'n'Roll Train war das Album.
Und das war so mit Money Talks und sonst irgendwie war das. Das war 92 und da hatte ich schon das Gefühl, geht er noch mal schnell hin, wenn die alten Männer noch einmal spielen.
Ja, sie kommen wieder.
Ja, klar.
Ja, obwohl jetzt ja mit ausgedünntem Personal.
Ja.
Ich wollte zu Billy Joel.
Ja.
Aber nicht in die USA, weil da will ich irgendwie gerade nicht hin.
Mhm.
Der hatte zumindest angekündigt, nächstes Jahr Liverpool und Edinburgh zu spielen.
Ja.
Tja, jetzt hat er abgesagt wegen, also er hat irgendwie jetzt die nächsten Konzerte abgesagt wegen, glaube ich, Alters, Gehirn, Druck, Krams.
Okay.
Ob das nochmal was wird.
Ja. Die Geschichte von Billy Joel und seiner Familie Joel ist sehr erzählenswert. Machen wir mal.
Ich habe sie nur fragmentweise, ja.
Das ist wirklich hochinteressant. Deutsche Geschichte vom Allerfeinsten.
Und er selber ja eigentlich klassischer Pianist.
Ja.
Hat auch klassische Sachen gemacht, die auch von Bedeutung sind.
Ja, aber.
Oder Anerkennung gefunden
haben. Ja, aber also dieses, es gibt ja dieses Piano Man und das ist Tatsache autobiografisch. Also so hat er schlichtweg seine Kohle verdient.
Aber der hat, glaube ich, auch als Konzertpianist Dinge getan.
Hat Ewigkeiten mindestens monatlich in
Madison Square Garden
gespielt. Ja. Und ich war mal in New York und habe ihn um einen Tag verpasst. Das hat mich doch sehr geärgert. Und es gibt jetzt gerade ein ganz tolles Video, wie das Yankee Stadium Piano Man spielt. Singt.
Und er ist da.
Und er ist da.
Er sitzt, steht auf der Tribüne. Ja, 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 ja.
Und sie wissen das nicht, sondern sie, weil sie es halt immer machen, weil das ist eben New York State of Mind und dann sieht man ihn und es ist und ist dann auf erst dann auf der großen Leinwand. Ja, und
dann rasten halt aus dem,
und dann
ist aber lass mal kurz was einschieben. Welche fünf Musiker oder Bands muss man gesehen haben, egal ob man die Musik gut findet oder nicht? Spontan. Ich pack mal auf die Nummer 1, Rammstein.
Oh, ja, okay.
Habe ich noch nicht.
Ja.
Würde ich aber gerne.
Ja.
Ich glaube, das muss man mal gesehen haben.
Ich habe das mal im, also ich habe mal ein Konzert von denen gesehen im Durchzappen und bin hängen geblieben, weil die Show schon.
Genau, deswegen.
Die ist schon gut. Ja, ansonsten.
Abstand, klar, aber ich glaube, das will ich mir gerne nochmal angucken.
Ja, okay.
Elton John.
Hast du verpasst?
Macht nichts mehr.
Also die letzte Tour vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, ja, okay, hat er gesagt, für seine Farewell-Tour.
Dann hätte ich gerne Genesis gesehen.
Okay.
Beziehungsweise oder Phil Collins, eins von beiden.
Okay.
Das ich, wenn ich nicht weiß, was ich hören soll, höre ich mir das 2007er Live in Rome an.
Echt?
Ja. Hm. Gern die Shorts.
Okay.
Weiß ich nicht, irgendwie. Hm. Das waren drei. Ja, AC/DC habe ich gesehen und ich habe die Stones gesehen.
Ja.
Die fünf würde ich schon sagen. Ja. Ist nicht schlecht. Und bei dir spontan oder?
Nee, gar nicht so spontan, weil also es gibt ein, zwei, die ich nicht gesehen habe, die mich wahnsinnig ärgern. Und dann gibt es halt welche, die ich gesehen habe, die
das ärgert dich auch.
Nee, die ich früher, die habe ich als Sunny gesehen.
Ach so. Mhm.
Und früher habe ich dann auch, gehörte auch dazu, so als Attitüde zu sagen, ich muss dahin. Und das ist so im Nachhinein, ich habe Herrn Jackson gesehen.
Den habe ich auch gesehen, stimmt, in Bremen habe ich ihn gesehen.
Und das 96. Ist schon.
Stimmt,
den habe ich gesehen. Zwar. Und ich habe.
Die History Tour. Stimmt, Herrn Jackson habe ich gesehen, aber da war ich noch das zart.
Bei mir Bad, weiß ich nicht. Im Volkspark haben sie den Oberrang der Tribüne kaputt gemacht. Die haben halt gehuppt und dafür war die Statik nicht. Ja. Und dann hat man dort Risse gefunden und das war das letzte Mal, dass sie im Volkspark solche Konzerte gemacht haben. Was mich dann zu meinem zweiten Konzert führt, dass ich da habe ich Tickets für gehabt. Prince. Hm.
Da komme ich ja gar nicht ran, ne? An Prince.
Ne?
Ne.
Oh, verstehe großartig. Habe ich einmal so gesehen und einmal als Sunny. Das mit dem Sunny war nicht so gut. Aber ich stand einfach an der falschen Stelle und es war viel zu laut. David Bowie.
Mhm.
Das war auch im Stadtpark. Das war schon ziemlich gut. Und The Wall habe ich noch gesehen. Ach, Roger Waters.
Mhm.
Das war schon, ja. Was man. Hm.
Also Deichkind gehört immer auf die Null bei so einen Listen. Die musst du natürlich, obwohl das jetzt auch, also ich habe sie jetzt ja kürzlich nochmal gesehen. Ich fand 2007 in den Docks in Hamburg geiler vor 1000 Leuten.
Ja, aber also ich hab nicht gesehen, weil es mir zu teuer war und das ist natürlich immer blöde sowas. Leonard Cohen.
Hm. Das geht nun nicht mehr.
Das ärgert mich sehr, dass ich den nicht gesehen habe. Und Peter Gabriel hätte ich auch noch mal sehr gerne gesehen.
Und du verziehst dir das Gesicht bei Genesis?
Ja, der ist ja nur rechtzeitig raus.
Ja. Ich finde.
Und wenn ich, nee, das ist, das gucke ich Tatsache von Zeit zu Zeit, ob sie sich noch mal aufmacht. Cyndi Lauper.
Wow.
Die würde ich wahnsinnig gern mal sehen.
Ja. Und dann buchst du doch wieder das nächste Konzert von Doro Pesch, oder wie heißt die?
Bitte.
Wie heißt die Doro?
Von Warlord?
Ja, die sich da immer in Leder. Oder Susi Quattro.
Die habe ich mal live gesehen. Die habe ich mal live gesehen auf so einem Untoten-Festival, weißt du, die Stars der sonst irgendwie.
Ja, ja. Lass uns weitermachen.
Ja, wäre mir auch ganz recht. Wir machen vielleicht den hier nochmal.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal ein A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
So, ich komme auch mit einer, mit einem Lied, das jeder kennt. Und zwar reden wir über den Sommerhit 1983.
Konga. Nee, der war 87.
Ja, ich mach nochmal so. Ich.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh.
So, und so weiter und so fort.
Worum geht's?
Ja, so, das ist die Frage. Ach, also so. Es ist eine italienische Band.
Echt?
Ja, sie singen Spanisch, das ist auch schon mal das Erste, was ganz interessant ist.
Okay.
Und das ist ja, worum geht es? Vamos a la playa.
Ja, man geht an den Strand.
Ja, genau, sehr gut.
Danke.
So, und damit haben wir es ja auch schon.
Ja, toll, danke für diesen Beitrag.
So, und jetzt ist natürlich, also das würde ich dir ja nicht erzählen, wenn da nicht irgendwas anderes noch hinterstehen stecken würde. Und zwar, Vamos a la Playa wird also der Sommerhit Mitte August 83 und zwar in ganz Europa. Das ist so ein Dancefloor-Hit. Italo-Disco, das war damals total an. Wir hatten gerade so die Ausläufe der Neuen Deutschen Welle. So, das war die Zeit und die Musik wurde dann, das ging dann in Eurodance über und so weiter und da passte das ganz gut rein. Zwei junge Menschen mit sehr, sehr schrägen Brillen, die sehr eintönig tanzen. So. Und dann kommt der Text, nämlich Vamos a la playa, la bomba estallo, la radio, das schneiden wir bitte alles raus. Dann kommt der Text. Und ich mach's lieber mal auf Deutsch.
Ja.
Nämlich, endlich ist das Meer sauber. Keine stinkenden Fische mehr, nur noch strahlendes Wasser.
Ist das ein Greenpeace-Song?
Nee. Es geht darum, dass es gibt dann noch andere schöne Textzeilen, alle mit Hut, denn der radioaktive Wind zerzaust die Haare.
Nö?
Ja, das ist der Text von Vamos a la Playa. Und jetzt ist die Frage, was treibt die jungen Menschen? Und sie beziehen sich auf einen Unfall, nämlich einen Nuklearunfall, der allerdings auch schon zu dem Zeitpunkt relativ lange zurückliegt, nämlich 1966.
Aha.
Die größte zivile oder, nicht zivile, die größte nicht kriegerische Atomkatastrophe, die wir hatten.
Bis dahin,
ja, genau. Okay. Und zwar gibt es eine Geschichte, das nannte sich Chrome Dome. Wir hatten ja, das war ja so ungefähr im Kalten Krieg, die Abwehrstrategie war die sogenannte gesicherte Zweitschlagskraft. Das heißt, wir konnten uns gegenseitig vernichten, ja. Amerikaner und Russen.
Mehrfach.
Und die Geschichte war ungefähr so, ihr könnt uns vernichten, aber wir sind so aufgestellt, dass das Letzte ist, was wir tun, euch zu vernichten.
Ja, wir gehen wenn dann zusammen.
Genau, gesicherte Zweitschlagskraft. Okay. Und dafür, weil es noch nicht so 1966 noch nicht so stabile Interkontinentalraketen gab, hatten die Amerikaner ein System sich ausgedacht, das hieß Chrome Dome. Und der Chrome Dome waren festgelegte Flugrouten mit bis zu 12 strategischen Bombern,
okay,
die durchgehend in der Luft waren.
Ach, krass.
Also Tag und Nacht waren die in der Luft, immer zwei, Redundanz, dass wenn eine ausfällt, sie immer noch.
Ja.
Und diese Flüge gingen über Europa und zu jedem Zeitpunkt waren die maximal 2 Stunden von der russischen Grenze entfernt. Also sie konnten jederzeit eben Bomben abwerfen, falls die USA angegriffen werden. B-52 und die, da hat es eben zwei Unfälle gegeben. Und der eine ist eben in Palomares vor der Küste Spaniens 1966 und dann gab es noch einen zweiten in der Thule Air Base 1968 auf Grönland.
Da kommen doch die Dachgepäckträger her, ne?
Genau. Ja, 1966 sind, die mussten ja ständig tanken. Die waren ja dauernd in der Luft, deswegen mussten die aufgetankt werden. Und bei dem Auftanken ist eben das Tankflugzeug mit der B-52 kollidiert. Und vier von diesen Wasserstoffbomben, ein hundertfaches der
was reicht.
Der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe, sind dabei ins Meer gefallen, aber eben auch auf ein Stück Land und haben nicht unerhebliche Teile dort kontaminiert. Und das Ganze war ja unter Franco-Regime noch und der hat das halt sauber unter den Teppich gekehrt und das kam dann erst Stück für Stück raus. Also das Wasser war dort über Jahrzehnte und höchstwahrscheinlich ist es immer noch kontaminiert und darauf bezieht sich dieses Lied.
Macht total Sinn, da eine happy Botschaft runterzulegen.
Andererseits auch ganz lustig.
Ja, das ist richtig. Okay. Und wie hieß die Band nochmal?
Rigiera.
Hatten die noch was? Nee.
Ja, im Jahr drauf hatten die noch einen, der hieß No Tengo Dinero. Ja. Aber das war's dann auch.
Das ist italienisch.
Ja.
Dann ist es okay. Ja, gut.
Mir war das 1983 nicht bekannt und ich glaube.
Naja, auch die Bezugnahme auf 66 ist auch schon ein bisschen was her, ne?
Ja.
Verrückt. Ja, tanze ich jetzt ganz anders zu.
So.
Das ist aber auch wirklich ein wahnsinnig nervtötendes, monotones Lied, ne?
Ja.
Okay.
Aber ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das ganz witzig, wenn du hingehst und sagst, wie kriegen wir eigentlich ein bisschen Botschaft rübergebracht? Ja, mach mal so einen Folksong und die sagen, nee, komm, mach mal bum bum.
Ja, und vor allem, dass Italiener sagen, ich mach den Titel mal auf Spanisch. Ja. Liedtexte, wir waren ja eben auch schon bei Liedtexten, sind ja manchmal stumpf und manchmal haben sie irgendwie eine politische Botschaft drin. Ja. Gut, vielen Dank. Ich bin aber ganz froh, dass es nicht mehr so oft im Radio läuft.
Ja.
Obwohl mir, ich weiß es nicht, weil ich höre nicht so, aber es wird dann auch nicht so oft in die
das ist auch gut.
Liste gespielt.
Ja.
Okay. Ich erinnere das Video noch, der tanzt ganz stumpf, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Prince of Bel-Air, wie der.
Ja, der rennt sozusagen auf der Stelle.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Dankeschön.
Sehr gern.
Deswegen der Vamos a la Playa als Ersatz für auf geht's, los geht's.
Ja, ja.
Ist gar nicht so, also man kann ihn jetzt unterfüttern mit Wissen.
Guck. Das war mein kleiner Trommelpeter.
Sehr schön, vielen Dank.
Ich habe dir noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Hast du noch eine?
Ich hätte noch einen Pin zu werfen. Aber das können wir auch danach machen.
Ja, okay.
Nee, mach mal.
Dann mach ich mal meine kleine Geschichte.
Ja.
Ich las eine Studie, das finde ich immer ganz groß, wenn Leute das behaupten.
Sie hört sich wahnsinnig intelligent
an. Ja, stimmt natürlich gar nicht. Sondern ich las eine Berichterstattung.
Auszüge.
Eine Berichterstattung über eine Studie.
Ja.
Ja, ich tue mich halt wahnsinnig schwer, weil ja jetzt Ausländer in Harvard ausgeschlossen sind.
Ja.
So.
Muss ich auch ehrlich machen.
So. Und zwar eine Studie der LMU, dass Menschen neue Gesetze und neue Regelungen erstmal sehr kritisch gegenüberstehen oder auch ablehnen.
Ja.
Ja, also das ist jetzt auch mit Zahlen sozusagen unterfüttert, Entschuldigung, nicht LMU, die TU München. Und zwar ist es so, dass es als erstes eine Ablehnung einer neuen Regelung gibt und anschließend, wenn die Regelung dann gekommen ist, gibt es eben eine Reaktanz, also Menschen verändern ihre Haltung gegenüber dieser Regelung, akzeptieren die und dann gibt es ja ganz oft dann den Moment, wo du sagst, wie konnten wir das jemals anders machen? Ja. Also mal so ein paar ganz einfache Beispiele. 84 gab es in Deutschland die Gurtpflicht.
Gibt's tolle Videos zu, ich schnall mich nicht an, weil...
Genau, und da gab es so T-Shirts, wo das so drauf war, das konnte man dann von außen nicht sehen und so.
Echt?
Ja. Ganz toll.
Der eine hat mal gesagt, dann komme ich nicht an meine Zigaretten, wenn die runterfallen oder so.
Mm, ja, und auch für Frauen ist das schlecht, weil der Busen abgedrückt wird. Ja. Da gibt es auch so ein Video, wo du sagst, Junge. Ganz interessant, die Akzeptanz ist dann so richtig gestiegen mit der Einführung des Airbags. Weil ein Airbag ohne Gurt keinen Sinn macht.
Ah.
weil du dann sozusagen, du bist dann zur Seite oder weiß ich was. Ja.
Okay.
Ja. Dass das geklappt hat mit der Akzeptanz dieser Gurtpflicht, ist schon erstaunlich, weil die Kampagne, an die erinnere ich mich auch noch, die hieß Klick, erst gurten, dann starten. Bitte?
Okay. Wann war das, 74?
84.
84?
Hm. Und das ist im Übrigen ja bis heute so.
Die Gurtpflicht, aber die, ja. die Möglichkeit, das war doch, der Dreipunktgurt war doch diese super Innovation und Zweipunkt war doch üblich eine Zeit lang,
ja.
ne?
Und so, ja. Ja, okay. Und es ist ja bis heute so, dass das nicht gilt für Autos, die keinen Gurt drin hatten, als sie hergestellt wurden. Also wenn du einen Oldtimer hast, dann musst du dich nicht anstellen.
Ja. Ja.
Und wir hatten mal einen Trabant und der hatte eben keinen Dreipunkt, sondern nur einen Zweipunktgurt. Mhm.
Damit du schön das Klappmesser machen kannst. Ja.
Hm. Mal ein anderes Beispiel. Rauchverbot.
Oh ja.
Na, wir haben das allgemeine Rauchverbot seit in Gaststätten und so weiter.
2005.
Nee, viel später.
Viel später?
Ja. 2018.
Echt?
Ja. Sagen mir die einschlägigen Internetseiten.
Okay.
Was ganz lustig ist, was ich gar nicht wusste, das gilt nicht bundesweit, sondern es ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Wir haben nur 3 Länder, in denen das generell gilt, nämlich NRW, Bayern und Saarland. Und der Rest gibt es immer Ausnahmen.
Ja, aber im Restaurant? Okay. Aber im Restaurant,
genau, ist das schon ist länger, also Restaurant her, ist schon mal, das muss man hart definieren.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel in Hamburg musst du eine Luftschleuse und es darf kein aufwendig zubereitetes Essen sein. Also irgendwie Kneipe mit Luftschleuse. Also
alles, was ich mache.
Weiß ich nicht, aber
sehr aufwendig.
So, ne?
Okay.
2018. Und da ist es bei mir auch so, dass ich sage, wie konnten wir jemals das gut finden, dass man da, wo man isst, auch raucht? Also ich erinnere mich, dass ich nach Hause gekommen bin und mich komplett ausgezogen hat, weil das alles gestunken hat. Und dann ist das von da direkt in die Waschmaschine gegangen, weil man das den Kindern nicht antun wollte.
Ja, oder wenn man irgendwie unterwegs war in jungen Jahren, dann waren die Sachen ja eher zum Verbrennen geeignet. Hm. Man stand ja im Rauch, ja. Ja, ich war vor 2-3 Jahren in den Niederlanden gewesen und da in ein Restaurant reingestolpert. Vielleicht ist es auch schon länger her und da haben wir geraucht.
Ja.
Und das waren gar nicht jetzt so viele, wie wahrscheinlich früher in jeder normalen Eckkneipe. Aber das geht gar nicht. Ja, selbst draußen, wenn am Nachbartisch da jemand raucht, ist das echt ein Thema, ne?
Ja, und ich erinnere mich beispielsweise, dass auch Großraumwagen von der Deutschen Bahn, ja, die hatten in der Mitte so eine angetäuschte Trennscheibe.
Flüge.
Ja.
Das ist das Witzigste, sind diese Glaskästen an Flughäfen.
Ja.
Die Camel Bar oder so ähnlich, die Camel Smoking.
Ich gehe regelmäßig in einem Einkaufszentrum vorbei. Also ich bin in einem Einkaufszentrum, dann komme ich an eine Zone vorbei, wo die Leute rauchen. Und das siehst du auch, weil der Aschenbecher voll ist. Und sie stehen direkt an einem Schild und sagt, hier ist Rauchverbot, bitte nur im Erdgeschoss in der und der Zone.
Ja, gut.
Und da stehen die Raucher zu 5 oder zu 6.
Ja, finde ich auch gut, dass am Bahnsteig dann so mit Gelb eingesprüht so ein Karree ist und sagst, da dürft ihr jetzt rauchen. Ja, okay, ja krass, 16, 18. Gab es jetzt nicht die Diskussion, dass man es generell im öffentlichen Raum verbieten wollte und da hat man dann von Abstand genommen, weil er gesagt hat, der wird ja wohl draußen noch rauchen dürfen.
Ja, weiß ich, ja.
Da war irgendwas.
Ja. Also ich kenne auch die Diskussion, dass man zum Beispiel Eltern verbietet, das im Kraftfahrzeug zu machen. Ich finde es tragisch, dass man das verbieten muss, weil das
diese Transferleistung nicht selber möglich ist. Aber es gab Mr. Sick, der in Krankenhäusern in den 50er Jahren Zigaretten für die bessere Heilung angeboten hat. Und auf dem Schwarzmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg waren Zigaretten das die Währung.
Ja, klar. Ja, klar.
Für eine Packung Zigaretten hast du richtig lange was tauschen können.
Ja, Tabak insgesamt. Also das wurde dann zu Hause homegrown, Tabakplantagen unterm Dach.
Hast du mal geraucht?
Nein.
Ja, auch nicht.
Ich hatte mal eine ganz kurze Phase, weil ich dann als junger Mensch in den Ländern unterwegs war und eine Wasserpfeife mir mitgebracht hatte.
Mhm.
So, aber nein.
Ich habe es mit 18 mal versucht anzufangen.
Ja.
Und ich sagte, jetzt machst du ja sowas so halb professionell Sport, jetzt kannst du anfangen zu rauchen. Hat nicht funktioniert.
Ja.
War doof.
Ja, weil der Frosch.
Genau so. Oder der, wie heißt der, Szczęsny, der Barcelona-Torwart.
Ah ja.
Soll okay. ja Raucher, ja, starker Raucher sein.
Aber als Torwart mag es ja noch halbwegs gehen. Muss ja kein Sprint ansetzen. Ich wage jetzt mal, wir sollen ja kontroverser werden, ich wage mal die steile These, ein Jahr nach Einführung des Tempolimits stellen wir uns die Frage, wie wir denn mal ohne machen konnten. Oder jetzt, das ist, oder?
Ja, nö, ach. Ich halte es dann mit Walter Röhrl. Wenn ich nachts auf einer einsamen Autobahn 130 fahre, brauche ich bestimmt einen Unfall. Wenn ich 200 fahren kann, geht's.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, das ist so eine, das ist ja, mit dem Rauchen, klar, das ist dann ein Suchtverhalten, das ist dann irgendwie, wenn es alle doof finden, dann macht man es nicht, weil es irgendwie auch gesellschaftlich so ein bisschen ist. Aber dieses Verhalten, ich habe es in England oder in Irland gerade gemerkt, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte gelernt zu haben, ein weißes Schild mit querlaufenden schwarzen Streifen heißt, ich kann so schnell fahren, wie ich will. Das heißt aber nicht, dass ich gleich 300 fahre, sondern ich fahre halt 140, 180, 400.
Ja.
Ist halt echt, glaube ich, ein Verhalten, weil du rauchst,
eine Attitüde.
Du rauchst ja nicht anders. Also es ist ja nicht, du rauchst gar nicht mehr. Das heißt ja nicht mehr, du rauchst nur noch 30% oder so. Es ist, du machst die gleiche Tätigkeit, beschränkst dich aber in einem gewissen Verhalten, in einer Attitüde. Das ist, glaube ich, schwer, dass die Leute dann sagen, dass so, dass wie könnten wir ohne leben? Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird echt schwer, in die Leute reinzukriegen. Es wird echt schwer sein, das in die Leute reinzukriegen.
Schauen wir mal. Ich wollte dir zwei wirklich große Veränderungen noch erzählen.
Ja.
Nämlich,
und was machen dann Porsche, BMW, Mercedes mit ihren großen Autos?
Ja.
Ja, wer fährt die denn?
Genau.
Denn
noch? Die verkaufen nicht ein in England, in den USA.
Nein, und USA auch was. Mit Big Block und
so.
Das verstehe ich nicht. Für uns in den USA und kaufst dir einen Mustang mit 500, 600 PS. Für was? Um auf dem Parkplatz der Erste zu sein. Das ist, ja. Naja.
Zwei Veränderungen, die in dem Bereich ganz interessant sind und die Anfangsthese, nämlich Menschen lehnen Veränderungen ab und anschließend sind diese Veränderungen total akzeptiert. 1955 gab es in Schweden eine Volksabstimmung, nämlich zu der Frage, soll man Links- oder Rechtsverkehr haben? Denn die Schweden hatten Linksverkehr. Mhm. Was im Gegensatz zu England, in einem Land, wo es eben sehr viele Nachbarn gibt, die anders fahren,
ein Thema ist, ja.
Das ist halt ein bisschen blöd.
Ja, voll, ja.
So, und was glaubst du, wie das Ergebnis war?
Nein.
Und wie?
Doll.
Ja.
80-20.
Mhm. 82, 9 zu 15, 5.
Okay, ist mal geraten. Aber,
ja?
Ja.
So. Und dann haben die Schweden, dieses Ergebnis hat die schwedische Regierung
ignoriert?
Ja.
Ja.
Also nicht sofort, sie haben 8 Jahre noch gebraucht. Aber sie haben dann den Dagen H, was natürlich, und alle, die irgendwann mal Schwedisch gehört haben, finden das jetzt schlimm, am Högertrafikomlängen Tag haben sie umgestellt. Das ist nämlich der Rechtsverkehr-Umstellungstag gewesen. Und zwar am 3. September 1967 um 5 Uhr morgens erfolgte dann die Umstellung. Und ab da wurde dann eben komplett andersrum gefahren.
Stell ich mir heute vor.
Mhm.
Da muss er ein bisschen was umbauen.
Mhm.
Und so ein bisschen.
Das hatten die zum Glück schon gemacht. Große Kreisverkehre hatten die schon anders geplant.
Mhm.
Aber, und das war in der Anfangszeit durchaus ein Problem, die hatten natürlich auch die Lenkräder auf der falschen Seite.
Wollte ich gerade noch fragen, sind das Rechts- oder Linkslenker?
Ja, das hat sich dann natürlich, das hat sich dann im Laufe der Zeit ausgeschlichen. Aber wenn du ganz alte englische, schwedische Oldtimer hast, die eben von 1967 gebaut sind, die haben dann eben immer noch das
Stehe.
Lenkrad auf der falschen Seite.
Das ist aber interessant, weil ich habe gerade meine Liste aufgemacht, danke Wikipedia, mit Ländern, die Rechts- oder Linksverkehr haben.
Ich habe festgestellt, dass ich erstaunlich vielen davon war, dafür, dass es nicht viele sind. Das sind halt alte Commonwealth-Länder, ne?
Genau. Also es ist. Ich zeige dir die Liste.
Ja, Indien, Sri Lanka, genau. Südliches Afrika.
Australien, genau, das ganze südliche Afrika. Komischerweise auch da, das wusste ich gar nicht.
Wieso ja,
nicht in Namibia?
Ich habe es gerade gehabt.
Namibia andersrum? Echt? Wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Also eigentlich ganz schön wenig. Man hat sich doch breit eigentlich dafür entschieden, das andersrum zu machen. Ich weiß gar nicht, gibt es da Gründe für oder gegen eine Seite?
Nein. Man muss sich einfach mal einigen.
Ich habe das ja, als ich dann von der Fähre fuhr und es war nirgendwo ein Auto zu sehen, fuhr ich ja so lange auf der falschen Straßenseite in England, bis mir einer entgegenkam.
Ja.
So ist das halt.
Ja, ja.
Also Kreisverkehre finde ich gar nicht das Problem, du fährst halt andersrum rein. Aber dieses auf freier Landstraße nach dem Rauffahren auf eine andere Straße.
Ja, das ist so.
Weißt du nicht, wo du bist.
Genau, oder wenn du losfährst irgendwie.
Kurze Kurve, lange Kurve, linksrum, rechtsrum. Das
oder kommst in Kreisverkehr. So. In Mietwagen, beispielsweise in Südafrika, sind große Aufkleber in den Scheiben drin, also die du von innen sehen kannst. Dass du sagst, guck mal, so rum geht's.
Ja, in Irland an der Westküste standen auch ab und zu mal Schilder, Achtung, Rechtsverkehr.
Also an der Fähre, wenn du in, weiß ich wo, dann jeweils Dover oder whatever von der Fähre runterkommst, sind da auch große Schilder und weiß ich was. Bist du mehrfach darauf hingewiesen?
Aber hier nicht.
Nee.
Hier steht nicht, Achtung, Rechtsverkehr.
So, das war die erste große Umstellung.
Verstehe ich.
Und jetzt kommt die zweite große Umstellung. Wir hören mal ganz kurz rein.
The new decimal money will be with us on D-Day. Decimal Day. The 15th of February, 1971. The pound will be divided into 100 new pence. And we'll do our decimal shopping in pounds and new pence only. Here are the new coins, 6 of them. The 3 silver ones are already in use. The 50 new pence, equal to 10 shillings. The 10 new pence equal to 2 shillings. And the 5 new pence equal to 1 shilling. The 3 copper coins will be introduced on D-Day. The 2 new pence, the new penny, and the new half penny. Remember, the pound stays the same. Only the coins which make up the pound are changing.
Ja, also bis 1971 hatten die Engländer ein anderes Währungssystem. Mhm. Also sie hatten Pfund und sie hatten Penny, aber sie waren halt nicht dezimal.
Ah.
Sondern sie hatten im Grunde so wie du bei deiner Bierrevolution.
Kreuzer, ne? Und
genau.
Irgendwas.
Genau, und die waren alle, das ist so wie
Batzen war es, glaube ich.
Ne? Ja, genau, Kreuzer und Batzen. Und die hatten eben genau wie so französische Zahlen, hatten sie einfach, weiß ich was, 2 Dutzend und ein weiß ich was. So, also wo du einfach sagst, mag irgendwann mal Sinn gemacht haben, aber inzwischen schon längst nicht mehr. Und vorausgegangen war eine Abstimmung.
Die Nein gesagt hat?
Aber sicher. Aber sicher. Die hatten schon, also und riesen Kampagnen dagegen.
Ist das so wie Hamburg werbefrei?
Ja, und aber anders als beispielsweise bei der beim Brexit, was ja nun wirklich knapp war. Und hier war es super eindeutig und die Regierung hat gesagt, haben wir verstanden, machen wir aber trotzdem. Und das war eben so, dass früher gab es eben nicht nur Pfund, Schilling und Pence, sondern es gab auch Sixpence, Throwpenny, Halfpenny, Farthing, Halffarthing, Quarter, dann eine Crown, Half Crown und so weiter und so fort. Und alle hatten einen unterschiedlichen Umrechnungsfaktor.
Jo.
So, und dann haben die gesagt, jetzt ist mal Feierabend. Also schon 1816 fingen die damit an, weil das eben keinen Sinn machte. Und dann haben die das eben 1971 auf Dezimal umgestellt und haben das eben sehr konsequent gemacht und haben so ihre Währung einmal komplett auf links gezogen, während sie bei anderen Sachen ja bis heute dabei geblieben sind, ne? Also Unzen, ja. Pints,
Fuß,
Miles.
Ja. Ja.
So, da sind sie also nicht auf das Dezimalsystem gegangen.
Okay.
Und was ich ganz schön finde, dass die entweder echten britischen Humor haben oder dann doch ein bisschen sprachlich daneben liegen. Die Kampagne dafür, das umzustellen, hieß D-Day. Hm. Na, für Decimal Day.
War D-Day von Anfang an D-Day? Was, ja. D-Day ist Decision Day?
Nee.
Wofür steht D-Day?
Du guckst das nach.
Ja.
Und ich sag dir noch ganz kurz, weil ich es eben vergessen hatte, ich hatte es mir aufgeschrieben, weil ich das so schön fand. Das erste Rauchverbot der Welt.
Ja.
Hatte eine anständige Strafe, also nicht so 40 Euro oder sonst irgendwie Bußgeld, sondern Exkommunikation. Und zwar 1590, Papst Urban der Siebte. Und zwar Rauchverbot in der Kirche.
Okay. Und wer das macht, fliegt raus.
Ja.
Sehr gut. Okay. D-Day. Gleich auch mit dem schlimmsten Drohen, was man hat, ne?
Ja, Doomsday. Oder was ist das? Nee,
D-Day ist, also das Kürzel D-Day, ebenso wie H-Hour oder auf Deutsch Tag X, bezeichnet den Zeitpunkt einer größeren militärischen Operation, ohne etwas über den Inhalt, Ort und Zeitpunkt selbst zu verraten. D-Day wird dabei im Englischen auch als Kürzel für Day-Day, Departure-Day, Decision-Day, Delivery-Day, Deliverance-Day, Doomsday oder Debarkation-Day angesehen.
Okay.
Ob da, wie es jetzt genau mit 44, also heute wird es in vielen Sprachen synonym eben für den 6. Juni 44.
Ja. Naja. So, ich kam eben nur rein mit dieser, dass Menschen erst sozusagen die neue Regelung brauchen, um sie zu akzeptieren. Aber das ist schon groß, ne? Dass sowohl die Schweden als auch die Engländer da die Regierung gesagt haben, das finden wir total interessant, was sie davon halt, machen wir trotzdem.
Das stimmt. Das stimmt. Aber auch überhaupt dieses Zeitalter der Festlegung von Einheiten, das ist ja dann noch ein, zwei Jahrhunderte vorher. Das ist ja alles so spätes 18., frühes 19. Jahrhundert, wo dann eben Maßeinheiten festgelegt
werden. Naja, als wir die Kleinstadt 3 aufgegeben haben.
Genau, ja. Ich mache heute zwei Pins, weil ich erinnere eine Sache noch, die dazu passt.
Ja, bitte.
Also erstmal gibt es ja diese ganzen Urmeter, Urkilo und so weiter Sachen. Die liegen, glaube ich, alle in Paris,
In Paris da. Ist der Urmeter.
Aber das ist ja ein Ergebnis der Französischen Revolution. Dass man da gesagt hat, so, pass auf, Leute,
was da. Und das ist, wenn ich mich recht erinnere, ist das ein des Äquators.
Genau.
Also so wird der Meter bestimmt.
Genau. Das gucke ich jetzt nicht nach. Aber 1799, ich gucke es doch nach. Es ist, ja, irgendwas müssen die, halt, irgendeinen Bezug müsstest du ja haben. Herstellung des ersten Urmeters. Weiß nicht, das ist jetzt, wir sind ja beim Halbwissen hier, das
muss reichen. Ja, absolut.
Also 1799.
Deswegen habe ich das auch, war meine Maßeinheit ja.
Ja, das sind 443,296 Pariser Linien. Das ist ein Meter. Reicht dir das?
Ja.
Beim Kilo ist glaube ich, das
habe ich bildlich vor mir.
Beim Urkilo ist, glaube ich, das Problem, dass das regelmäßig das Gewicht verliert.
Mhm.
Und man muss es irgendwie nachjustieren, weil eben Atome sich entfernen aus der Masse und dadurch wird es irgendwie weniger. Nun, der erste Pin kommt nach Braunschweig.
Ja.
Denn da hängt die Braunschweiger Elle am Rathaus.
Ah ja, richtig.
Und sie ist 57,07 Zentimeter lang und war das vorgeschriebene Längenmaß für den Marktverkehr mindestens seit dem 16. Jahrhundert. Das ist die Plakette, ich erinnere das noch. Das ist halt so ein Stab.
Ja.
Und dann sagt man Braunschweiger. Ja. Braunschweiger Elle. Und da gibt es ganz viele von. Es gab ja
so Ellen. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen und da konnten dann schlichtweg die Markthändler das dann gegenhalten. Ja.
Genau, dann hatten die so einen Stock und dann konntest du Tuch abwickeln und so. Mhm. Oder genau. Fuß gibt es auch irgendwo. Dann war Fuß war doch, glaube ich, so, dass es wirklich sich nach dem Fuß des Herrschers richtete und wenn es einen neuen gab es einen anderen Fuß.
Okay.
Ja.
Das ist schön.
Das ist jetzt aber, kann voll Folklore sein, ist mir egal.
Ja.
Ist aber witzig.
Als Geschichte ist es gut.
Ja, ich auch. Der Pin kommt aus Lüneburger, ans Braunschweiger Rathaus.
Sehr gut.
Da, wo die Braunschweiger Elle hängt.
Ja.
So.
Dann machst du gleich ein ich mach dann jetzt meinen und dann hast du deinen zweiten.
Wie findest du? Ich mein zweiten, ja. Mhm.
Meins ist, mein PIN ist relativ unspektakulär eigentlich, aber ich fand es eben sehr schön. Und zwar ist es das Ozeaneum in Stralsund.
Ja, Stralsund ist die, dann kann man, da ist die Störtebeker Brauerei.
Ja.
Und da ist irgendwie ein Segelschwusch. Ist die Keuch Fock da nicht zu Hause? Und fährt dich die Brücke nach Fehmarn darüber? Nee, nicht nach Fehmarn, nach Rügen.
Der Rügendamm.
Der Rügendamm, los, ja. Da war, ich war auf Rügen, als die Corona-Maßnahmen so richtig reingekickt haben. Und dann hieß es, fahren wir jetzt nach Hause oder noch nicht? Und irgendwann leerte sich so die Insel. Und als wir dann runterfuhren, war halt die Auffahrt gesperrt. Es kam keiner mehr auf. Und das ist so für mich dieser Corona-Start-Moment.
Okay. Okay.
Von dieser Rügenbrücke, vom Rügendamm runterzufahren. Und dann war er vorbei.
Ja, ja. Also Ozeaneum in Stralsund. Stralsund ist ein ist eine wirklich sehr schöne, sehr niedliche Hansestadt, eine Hafenstadt natürlich und mit einer schönen Altstadt, durch die man bummeln kann. Und wenn man nicht gut zu Fuß ist, dann hat man es auch im Stündchen hinter sich. Also es ist keine besonders große Stadt, aber es ist steht auf der UNESCO-Welterbenliste die Altstadt, weil sie wirklich auch schützenswert ist. Schöner Marktplatz. So. Und dann hat man 2010 das Ozeaneum dorthin gestellt, ein riesengroßes Aquarium mit Ausstellung, 8700 Quadratmeter, eine tolle Dauerausstellung zu den Lebenswelten Ostsee, Nordsee, Nordatlantik. Ganz toll für Kinder, weil sehr interaktiv, sehr plastisch. Da hängt dann von der Decke so ein riesen Wal runter. Also natürlich nicht in echt, aber dann siehst du dann eben.
Das riecht ja auch.
Ja, ja, musst du auch. Jede Woche, das bringt auch nichts.
Und das Wasser.
Ja. Und das ist ein wirklich tolles Museum in einem tollen Gebäude, was einerseits ganz anders ist als die Altstadt. Klar, das ist von 2010, aber es fügt sich trotzdem wirklich auch schön in diese Altstadt rein. Das ist, liegt nett so an der Katharinenkirche auf so einer kleinen Hafeninsel. Sehr empfehlenswert. Stralsund hat das kleine Problem, dass wenn man nicht dringend ins nördliche Polen will oder nach Rügen, liegt es nicht direkt auf dem Weg.
Nee, leider nein. Aber netter. Ja,
super.
Das kenne ich.
Also,
das Ozeaneum sagt mir nichts, aber die...
Also das Ozeaneum lohnt nicht nur ein Abbiegen, sondern lohnt auch ein direktes Hinfahren. Kann ich sehr empfehlen.
Sehr gut. Sehr gut. Rügen ist ja auch okay.
Ja, Rügen ist halt wahnsinnig groß und deswegen... Ja. Hast du halt nicht so richtig diesen Inselcharakter, ne? Also das ist, du hast natürlich viel Küste und so, aber du hast eben auch so Landesinnere, da bist du relativ weit von diesem Inselfeeling weg. Wenn Ostsee, dann ist es bei mir Fischland, das Zingst.
Ja.
Das ist
Haff.
Ja, so ein Bodden, das ist diese Boddenlandschaft, das ist schon fantastisch schön.
Ja.
Aber sind auch inzwischen ein paar Menschen draufgekommen und
ja, und in Rügen ist dann, das ist dann doch schon auch rasend langweilig irgendwie. Und immer zum Kaiserstuhl ist auch nicht so.
Ich bin noch mal, zum Beispiel mal auch sehr schön mit einer Fähre nach ins Baltikum gefahren. Das geht da ziemlich gut.
Ich bin mal von Sassnitz nach Schweden rüber.
Genau. Von Sassnitz nach Klaipeda.
Ja, ich hatte irgendwie. Ja. Ja, gut. Ja, sehr gut. Das sind so diese tollen, und die haben auch das Rathaus und so, das sieht halt alles, das ist halt alles schick.
Ja.
Das ist halt so diese richtige Ostsee-Hanse-Nummer,
genau.
Ja. Wismar ist auch eine tolle.
Ja.
Gut. Mein zweiter PIN geht an einen Grenzübergang.
Ja.
Und zwar, wie ich finde, den, also einen der spannendsten Grenzübergänge, die ich gesehen habe. Und das ist die Grenze zwischen dem schönen Estland.
Ja.
Und der Russischen Föderation. Sagt man das dazu oder sagt man Russland?
Estland?
Ja. In Narva. Der nördliche, also Narva ist so die.
Ach so, ja, natürlich.
Östlichste Ausdehnung. Ich weiß gar nicht, ob es der EU wird es nicht sein. Oh doch, könnte sein, dass das der östlichste Punkt der EU ist. Wohl Moldau, Rumänien, naja.
Ich war gerade bei der kurischen Nährung und damit nicht in Estland, sondern in Litauen. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht.
Genau, und Kaliningrad
Oblast da unten.
Können wir uns auch mal drüber unterhalten, es gibt noch nicht so viel zu erzählen.
Ja.
Weil, so, Narva heißt die Stadt auf der estnischen Seite und Ivangorod auf der russischen Seite. Ich kam damals von dieser Ostseeumrundung und verbrachte eine Nacht in einem, wir mussten darum kämpfen, dass sie uns das Hotel mehr als eine Stunde zur Verfügung stellen. In einem Gewerbegebiet im schönen Ort Kingisepp. Weil wir nicht mehr über die Grenze kamen, weil Grenzen machen ja offenbar zu, was
ja, so das, war. Das ist doch auch ein Geschäftsmodell, was okay ist.
Ja, es war okay, ja, aber das es war wie wirklich.
Parkour, da muss halt immer einer raus und nachwerfen.
Wir haben echt überlegt, ob wir in einem Zimmer pennen, ne? Na egal. So, wenn man von Ivangorod nach Narva rüberfährt, fährt man über den Fluss Narva.
Ja.
So. Und auf der einen Seite ist der Grenzposten der Russen. Ist so eine schluchtartig so. Mit einer Burg. Und auf der anderen Seite ist der Grenzposten der Außenposten der Europäischen Union und eine Burg. Und das ist die Hermannsfeste, die auf Seiten der Esten steht.
Die heißt auch so?
Hermannsfeste, ja. Das ist eine, ich glaube, Wikipedia sagt mir sowas im Sinne von östlichste Burg des Deutschen Ordens. Sowas.
Okay.
Und es stehen halt diese zwei Burgen sich gegenüber am Fluss der Narva, also jeweils am Ufer der Narva und richten auch ihre Kanonen gegenüber. Und ich habe jetzt kürzlich es wieder gesehen, deswegen fällt es mir auch ein, dass die Esten die europäische Fahne, die estnische Flagge und die ukrainische Flagge den Russen gegenüber so quasi vors Gesicht hängen. Ich erinnere nur damals, weil das war damals auch gar nicht Thema, das war 2017, also da waren wir ja noch große Freunde. Da war das alles kein Problem. Also aus Russland raus war nicht das Problem, aber aus Russland kommt in die EU rein.
Ja.
Hui.
Ja, na klar. Also, weil wir kein Visa-Abkommen hatten.
Genau. Und da wurde aber mal, und da ist eine Grenzstation gebaut worden.
Wow. Aber die hatten ja Burgen. Also wir konnten auf bestehende Infrastruktur aufbauen. Das ist schön, wenn sich Grenzen nicht verschieben. Das
ist wirklich toll. Und deswegen, als ich letztens wieder das Bild, das müsste vielleicht vor ein paar Tagen gewesen sein, wo man eben halt sieht, wie die Leute auf an beiden Seiten des Ufers stehen, sich quasi ja angucken können, aber dazwischen ist eine mittlerweile nahezu unüberwindbare Grenze. Und diese beiden Festungstürme richten ihre Kanonen aufeinander und man hängt einfach dann noch die ukrainische Flagge dazu.
Klar.
Ist interessant. Ob man jetzt unbedingt nach Russland mit dem Auto muss, weiß ich nicht. Auch die Ecke da oben ist so, bis St. Petersburg ist viel Land.
Ja,
Aber das ist die...
Doch sehr sumpfig.
Genau, ist der Grenzübergang Narva-Ivangorod, Estland-Russland.
Okay.
Ein spannender Ort.
Ja.
Ja, ich denke auch mit Geschichte. Also das wird auch mal wechselnde Besitzer gehabt haben, die jeweiligen Burgen.
Also, ja.
Ja, genau. Das ist mein PIN.
Super, dankeschön.
Und das war wirklich, das ist einer meiner glücklichsten Momente in meinem Leben, als man dann wieder von Russland in die Europäische Union rübergefahren ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Verklärung im Nachhinein, aber es lag kein Müll mehr an den Straßen, es war Vegetation da und Vögel. Okay. Man hat wieder Vögel gehört und wir waren wirklich da, wir sind ja von Murmansk, also wir sind in Finnland rüber, dann Finnland rüber und dann Murmansk, die Strecke St. Petersburg runter und so. Und wir sind ja, also will das jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber die Fabriken da oben und die Chemiewerke und so, die lagen, ich finde, die sind relativ ungünstig gebaut worden aufgrund der Windrichtung, weil diese grünen Wolken aus so einer Chemiefabrik, die hingen einfach über diesen Orten. Und man fuhr dran vorbei und sagt, was ist das grüne Dach, das ist der Ort. Und das ist, auf einmal bist du wieder drüben auf der anderen Seite der Grenze und auf einmal fliegen da wieder Vögel rum. Man hört wieder, man sieht mal irgendwie ein Eichhörnchen oder irgendwas. Das fand ich bemerkenswert. Vielleicht war das auch eine Phase nur, ja, aber ich fand's.
Also ich erinnere krass. Mich auch, und ich dachte darauf, spielst du an. Ich erinnere mich noch vor, ist ja gar nicht lange her, ein paar Monate, dass wir die Grenze Aserbaidschan, Georgien überquert haben. Und Georgien ist noch nicht EU, aber es ist sehr europäisch. Und aus Aserbaidschan, aus diesem Polizeistaat raus zu sein, das war so ein
Uff. Auch, ja. Klar, das auch.
Und das machte, also ich machte das, hatte so für mich so,
und guckte mir meine Lieben an, mit denen ich unterwegs war, und denen ging es allen ganz genauso.
Ja, ja, das glaube ich. Ja. Das hatte ich, das war auch Teil des Gefühls, aber dass man so sagt, boah, das haben wir jetzt geschafft. Mhm. Wir sind bescheuert genug gewesen, 2 Tage später nach Kaliningrad wieder reinzufahren. Mhm. Ne? So schlimm scheint es nicht gewesen. Aber wirklich dieses, man kriegt wieder Luft, so gefühlt, und es sind halt Viecher am Himmel. Das war echt ein erstaunliches Gefühl, weil ich erst gar nicht wusste, was ist es, was finde ich denn hier gerade so merkwürdig? Und es war sicherlich Erleichterung, aber eben auch offenbar ein bisschen besserer Umgang mit dem um uns rum.
Ja, gut, aber das hat mir nachwendig, ne?
Das glaube ich, ne? Dass das
in Wolfen oder in,
also Hamburg, Wolfen, ja, Leuna und so, ne? Puh. Bitterfeld, ja. Ja. Obwohl im Ruhrgebiet.
Ja, klar, na klar.
Ja, naja, da werfe ich den zweiten Pin heute hin. Also die Braunschweiger Elle und die Festungsgrenze zu Russland.
Bis auf wirklich wenige Ausrutscher waren wir wirklich nicht im Fußball. Wir sind in der fußballfreien Zeit. Mhm. Dazu möchte ich uns weitgehend beglückwünschen.
Ja, mir kommt das ja entgegen. Also ich war die ganze Saison schon in der fußballfreien Zeit so gefühlt. Ja, ja. Aber geht ja bald wieder. Bald Club-WM.
So endlich, ne?
Ja. Ja, wir sind ja ein bisschen vor der Zeit, also wir nehmen ja ein bisschen, wir haben einen kleinen Versatz. Champions League Finale steht noch an, worauf ich mich freue, weil ich fand das immer, Champions League ist immer gut. Die können wenigstens Fußball spielen.
Ja.
Sag ich dir.
Ja, das glaube ich gerne. Jetzt machen wir doch noch Fußball. Glaube ich dir gerne. Ich guckte gerade das Finale des Schleswig-Holstein Fußballverband Pokal.
Mhm.
Tag der Amateure. VfB Lübeck gegen ihren Angstgegner Kaltenkirchener TS. Das finde ich erfrischend.
Mir
das
steht anzugucken. TS?
Turn und Sport.
Royal Tomate Salat.
Genau. Ja, genau. Tomate Salat. Genau.
Ja. Wer gewonnen?
VfB.
VfB.
Und es war viel, viel enger, als es hätte sein dürfen.
Wo spielt der VfB gerade? Oberliga?
Nee. Regionalliga. Also man ist in der vierten Liga.
Tja.
Nee, ich glaube ganz gut. Dritte Liga ist einfach nicht zu finanzieren.
Wenn man VfB Lübeck bei Google eingibt,
ja,
kommt Feuerwerk.
Ja, zu Recht.
Weil sie den Pokal gewonnen
haben.
Toll. Sieht er gut aus?
Geht so.
Na gut.
Überraschend groß.
Fußballfreie Zeit, das heißt ja eigentlich groß.
Echt Leave Kane Mode. Das ist der Slogan vom VfB Lübeck.
Echtes Leben?
Nein, echte Liebe, keine Mode.
Hm. Das ist der große Stinkefinger nach Dortmund?
Nee. Wer, also, die kennen nur einen Stinkefinger und der geht immer nach Kiel. Aber egal in was. Es geht immer nach Kiel. Kiel,
okay. Alles gut.
Ein Fangesang, den sie sehr lange gesungen haben, bestimmt 20 Minuten. Ich bin ein Lübscher Jung, bin ein echter Lübscher Jung und ich hasse Holstein Kiel. Das ist der komplette Text, mehr braucht man nicht.
Ist gut. Es ist wichtig, einen Kompass zu haben, wo der Feind ist. Das fehlt uns in heutigen Zeiten.
So, ja. Feindbilder beim Fußball, das genau. Fehlt noch.
Das fehlt uns noch, ja. Ja, sehr gut. Schön.
Dann lassen wir es dabei bewenden.
Ja, und ich teaser mal an und sage, gute Reise, Hinrich.
Dankeschön, ich werde zu berichten wissen.
Ja, sehr gut, wunderbar.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.